Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Heute mit einem sehr besonderen Gast, mit Armin Müller-Stahl. International bekannter, x-fach ausgezeichneter Schauspieler und, was vielleicht viele gar nicht wissen, auch Musiker, Schriftsteller und Maler. Wir wiederholen das Gespräch, das ich im vergangenen Oktober bei der Buchmesse in Frankfurt mit dem Künstler führen konnte. Ich habe Armin Müller-Stahl am Anfang unseres Gesprächs gefragt, ob er sich, immerhin stramm auf die 90 zugehend, inzwischen häufiger mal umdreht und auf sein Leben zurückschaut. Und was er dann sieht im Rückspiegel sozusagen. Ein rundum zufriedenes, ein ausgefülltes, ein erfolgreiches Leben?
Zunächst einmal ist es ein zufriedenes Leben, wie ich finde. Die schönste Zeit war meine Kindheit, war behütet mit Leuten, die meine Kunstbegabung pflegten und förderten. War lustig, es waren immer Gleichaltrige bei mir, was wichtig ist für Kinder, müssen mit Kindern zusammen sein. Und das war eine schöne Zeit. Dann kommt eine Passage, die nicht schön ist. Nazizeit. Zweiter Weltkrieg, den ich von A bis Z erleben musste und überleben durfte. Und dieses Überleben durfte ist ein Zeichen dafür, dass es in dieser Zeit mir mehrmals anders ergehen konnte. Ich wurde mit dem Tode bedroht am Ende des Krieges von einem sowjetischen Soldaten am 1. Mai 1945, derselbe Tag, an dem mein Vater, so nehme ich an, erschossen wurde. 1. Mai 1945, das heißt 8 Tage vorm Kriegsende. Und er war auf dem Wege zu seiner Familie. Der Krieg war verloren. So, und in dieser Zeit, als ich bedroht wurde, weil ich gerade eine Pistole verbuddelt hatte, die ich gefunden hatte, von einem sowjetischen Soldaten, wurde ich gerettet von einem polnischen Landarbeiter. In meiner Erinnerung aufgehoben ein großer, breiter Kerl war, der beschimpfte den Russen und nahm ihm das Gewehr aus der Hand und zu mir rief er, abhauen, abhauen. Und ich haute ab. Ich lief um mein Leben. Und dann beginnt eine ganz wunderschöne Etappe.
Über die wir reden werden, und zwar ganz ausführlich. Auf alle Fälle gibt es genug Leben für 3 Leben im Grunde in Ihrem Leben. Über die ganzen Künste, Neubeginne, Abschiede, die Menschen, die Sie getroffen haben, die deutsche Heimat, die amerikanische Heimat, darüber wollen wir reden in dieser Stunde bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Vielen unserer Hörerinnen und Hörer sind Sie wahrscheinlich in erster Linie, denke ich, als Schauspieler bekannt. Was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass Sie tatsächlich ein Multitalent sind. Sie können virtuos Geige spielen, Sie schreiben mit einigem Erfolg und Sie sind auch ein zunehmend erfolgreicher Maler in den letzten Jahren gewesen. Jetzt gibt es ja öfter mal Künstler mit mehreren Talenten, aber 4 auf einen Streich, das ist schon ungewöhnlich. Lag das tatsächlich in der Familie? Sind Sie von Anfang an als Klein Arnim an allen Ecken und Enden gefördert worden?
Ja, ich habe gelernt von meiner Großmutter, wie man schnell zeichnet, wie man schnell eine Figur begreift. Sie sagt, sonst bist du mit dem Hut noch beschäftigt und die Figur ist längst um die Ecke. Also begreife eine Figur, eine Haltung. Bei meiner Tante, die eine wunderbare Zeichnerin war, lernte ich, wie man Proportionen lernt. Beim Baby ist der Kopf, geht nur 4-mal in den Körper, das heißt, der Kopf ist groß, der Körper ist dementsprechend kleiner. Beim Erwachsenen geht der Kopf 7-mal in den Körper, also all diese Dinge, die man auch normalerweise wahrscheinlich auf einer Kunstakademie lernt, lernte ich bei meinen Verwandten, die auch gleichzeitig Musik machten.
Ja, gab es dann bei Müller-Stahls Hausmusik am Abend?
Oh, sehr viel. Meine Mutter begleitete meinen Vater, der ein Bariton war, die Löwe-Balladen. Ich höre noch die Uhr von Löwe, mein Vater singt, oder der Beginn der Winterreise. Der Beginn wohlgemerkt, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Habe ich noch im Ohr meinen Vater singt und meine Mutter hat das, glaube ich, sehr ordentlich und schön begleitet. Aber gleichzeitig hatte er einen Onkel, der war ein grandioser Geiger und Spieler, jedenfalls in meiner Erinnerung. Und da sagte ich mir, das will ich auch.
Der Vater hat geschauspielert,
Ja, der
oder?
wollte.
Aber nicht professionell. Das war eher so zum Spaßvergnügen für die Familie, oder ist er damit auch aufgetreten?
Es war eine Mischung von beidem. Er ist in Tilsit tatsächlich in einem Theaterstück
Wo sie geboren
aufgetreten
sind.
worden. Und er ist auch, glaube ich, irgendwann mal in einem Film aufgetaucht, wo sie ihn genommen haben. Und das war in der Nähe seines Wunsches im Leben, mal Schauspieler werden zu können. Aber wie gesagt, er hatte ein kurzes Leben, 5 Kinder. Er musste die 5 Kinder ernähren und die Frau, die Mutter. Und wie gesagt, dann kam 1939 der Krieg. Er wurde eingezogen. Ich habe ihn zur Kaserne gebracht. Wir sangen gemeinsam das Lied Der Mond ist aufgegangen. Ein Lied, was wir immer wieder in der Familie gesungen haben, gemeinsam,
Als Abschiedslied?
als Abschiedslied. Und ich guckte meinen Vater an und ich sah, er hatte Tränen in den Augen. Und ich begriff nicht, warum. Und später begriff ich, er kam nie mehr wieder aus
Wie
dem
alt waren
Krieg.
Sie da?
Ich war 39, war 1. September 1939, der Kriegsanfang, 8.
Sie sind dann mit Ihrer Mutter, als der Vater tatsächlich nicht aus dem Krieg zurückkam, Sie haben es viel später erfahren, dass er tatsächlich kurz vor Kriegsende gestorben war, nach Prenzlau gegangen, ins Brandenburgische, 1939. Und dann musste Ihre Mutter alleine 5 Kinder durchbringen,
Naja, um es genau zu
ernähren.
machen, ich bin mit meinem Vater, da war mein Vater noch mit
Ah,
nach
da ist er
Prenzlau.
erstmal mitgekommen.
Er war dort in der Bank angestellt, zählte fremdes Geld, nicht eigenes, und hat es nicht leicht, die Familie zu ernähren. Und aber als mein Vater, wie Sie selbst und richtig sagen, aus dem Krieg nicht mehr kam, wurde meine Mutter, die fließend Russisch sprach, akzentlos Dolmetscherin. Und da hatte sie ihre kräftige Zeit im Leben. Sie stempelte viele Reisegenehmigungen für Leute, was sie nicht durfte. Also da gibt es viele Episoden, die interessant sind.
Also ein bisschen ein subversives Wirken.
Naja, nicht nur das, sondern sie wurde sogar gebeten, für die KGB, also was heute, Sie wissen, zu arbeiten. Und zwar, weil sie eine gläubige Frau war, fromm war. Sollte sie einige Erfahrungen machen, wie es in der Kirche zugeht. Und sie sagte, ja, das mache ich. Und dann ging sie in die Kirche und sagte dem Pastor, den sie gut kannte, ich komme von der KGB und soll mal hier einige erfahren, die wollen was wissen.
Das ist der Geheimdienst, der
Der
russische,
Geheimdienst.
so wie er früher hieß, ja.
Und dann ist sie zurückgegangen und zur KGB und sagte, ich komme aus der Kirche und ich habe denen gesagt, dass ich von Ihnen komme und das sind meine Nachrichten. Da haben sie gleich rausgeschmissen. Also, diese Frau ist also für Geheimdienst ungeeignet. Total. Gut, das war die Zeit, wo sie eine ganz starke Zeit auch hatte, anderen half und meine Pubertät. Ich
Die
lernte, ja.
Schauspielerei war ja, wenn ich da mal einhaken darf, gar nicht Ihr erster Berufswunsch. Sie wollten ja eigentlich Musiker werden. Sie waren dann auch in Berlin am Städtischen Konservatorium, haben da Violine gelernt, Musikwissenschaften studiert, sind, glaube ich, sogar diplomierter Musiklehrer
Ja.
geworden. Warum haben Sie sich dann zumindest mal für den ersten Beruf verabschiedet von der Musik?
Naja, ich begann gerade zu sagen, die schönste Zeit war tatsächlich in Berlin nach dem Kriege, diese zerstörte Stadt. Sie blühte. Jetzt begann der kulturelle Frühling. Ich sah Oistrakh in Ost-Berlin spielen, Menuhin im West-Berlin spielen, die Philharmoniker, Berliner Philharmoniker in West-Berlin, Staatskapelle in Ost-Berlin. Ich sah Horst Kaspar den Hamlet spielen in Ost-Berlin, Josef K. von Kafka in West-Berlin. Ich sah alle großen Geister und ich wollte alles zusammenhören. Ich wollte auch noch mal Celibidache werden, der dirigierte nur. Und das war die aufregendste Zeit für mich und meine künstlerische Seele. Vielleicht war das auch die aufbauendste Zeit und die Schauspielerei durch Horst Kasper und durch einen Film, einen französischen Film, Kinder des Olymp, mit Pierre Brasseur, der spielte die Rolle, die ich gerne gespielt hätte heute. Also wenn ich nur diesen einen Film gemacht hätte, Kinder des Olymp, dann könnte ich mein Leben als Schauspieler beschlossen haben, das hätte genügt. Besseres kann man nicht machen. Und jetzt nur noch ganz kurz diese Antwort. Der Wunsch meines Vaters, Schauspieler zu werden, hing irgendwo in meinem Hinterkopf. Und ich sagte, vielleicht sollte ich nur mehr für 2 Jahre in die Schauspielschule gehen und mal sehen, ob das überhaupt für mich in Frage kommt. Denn ich glaubte nicht, dass die Schauspielerei für mir in die Wiege gelegt wurde.
Theater wurde dann eine große Liebe, aber zu Anfang offenbar nicht unbedingt erwidert. Stimmt es, dass Sie in der Schauspielschule wegen Talentlosigkeit nicht angenommen wurden?
Nicht angenommen, stimmt nicht. Ich wurde rausgeschmissen nach einem Jahr. Und man schlug mir vor, weil meine theoretischen Arbeiten gut waren oder zumindest brauchbar waren, ich solle Politiker werden, was ich nun wirklich nicht in meinem Wunsch hatte. Aber zu den vielen Talenten, die Sie angesprochen haben, die habe ich nie als viele Talente wahrgenommen. Wenn das eine irgendwie mir plötzlich zu viel wurde, nahm ich das andere. Und die Geige war immer irgendwo griffbereit oder auch das Klavier, weil ich spiele zwar nicht so gut Klavier wie Geige, aber ich spiele Klavier und ich komponiere manchmal Lieder, suche mir die Harmonien an einem Harmonieinstrument aus und nicht an einem Melodieinstrument wie der Geige, also am Klavier oder die Gitarre. Und die Malerei, ich habe Zeichentagebuch geführt in vielen schweren Stunden meines Lebens. Die Zeichnerei und die Malerei hat mich ein ganzes Leben begleitet, ohne dass ich es als Besonderes wahrgenommen habe.
Aber woher haben Sie, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhake, wenn Sie sagen, Sie sind wegen Talentlosigkeit rausgeflogen, woher haben Sie dann die Kraft genommen, die Motivation genommen, trotzdem zu sagen, auch diese Kunst, auch diesen Teil will ich weiter verfolgen?
Na, das war genau umgekehrt. Genau der Ausschmiss war der Grund, warum ich nun bleiben wollte. Hätten Sie mich sehr gefördert, hätte ich Adieu gesagt, möglicherweise. Aber so habe ich gesagt, das stimmt doch nicht. Ich bin doch begabt. Und ich bin zum Wisten gegangen. Das war der Intendant des Schiffbauer-Dammtheaters, ein großartiger, möchte ich wirklich erwähnen, der zu Unrecht vergessen wurde, ein Jude, der Deutschland überlebte die Nazizeit durch Canaris, aber ein großartiger Schauspieler und Regisseur, und habe dort dann nach den Liebhabern, die auch schlecht waren, die ich ungerne gespielt habe, die Shakespeare-Liebhaber, der guckte mich eines Tages an und sagte, ab morgen spielst du eine Charakterrolle. Und dann begann mit den Charakterrollen meine Liebe zum Theater, und das war Erfolg. Natürlich, Erfolg macht Erfolg. Das ist im Leben sehr einfach.
Ich erinnere mich sehr genau, dass ich Sie unter anderem, aber das blieb hängen, in den Manns gesehen habe. Das war dieser Fernsehvierteiler, wo Sie Thomas Mann gespielt haben. Und ich dachte damals, als ich das sah, der spielt den Mann nicht, der ist der Mann. Wie viel Nähe, wie viel Identifizierung braucht man als Schauspieler, wenn man eine Rolle gut spielen will? Oder braucht man stattdessen sogar eher was anderes, nämlich Distanz?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe lange überlegt, wie ich ihn spiele. Wenn ich mir seine Reden angehört habe, war die Zeit des Expressionismus. Das heißt, die sprachen alle wie Goebbels und Hitler, auch Thomas Mann. Auch Thomas Mann, es ist so, ich bin. Und so sprach der. Und ich sagte, wenn ich den so spiele, ruiniere ich Thomas Mann, diese Fernsehteile und mich selbst dazu. Und daraufhin habe ich mich entschlossen und ich habe es dem Regisseur gesagt, also ich werde mich ihm ausleihen. Er wird meine Stimme haben, er wird meine Bewegung haben, er wird so sein wie ich. Ich werde mich nicht von mir wegbewegen, nicht zu ihm hin, sondern ich werde sehen, dass ich die Figur zu meiner mache. Das habe ich gemacht. Und ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber ich hatte nicht vor, ihn in die Zeit des Expressionismus zurückzuführen und die Figuren, die Geschichte zu ruinieren.
Man sagt ihnen nach, dass sie in der Regel Distanz waren zu ihren Rollen, zu anderen Menschen, zu bestimmten Situationen, zu Kollegen allemal. Ist das so? Sind Sie ein Mensch, der gerne ein Stück Distanz hat zwischen sich und dem Leben oder der Welt?
Ja, das ist richtig, weil ich, und das nimmt im Alter nicht ab, sondern zu, gelegentlich auch mal das Gefühl habe, was so alles passiert in der Welt, hier und da, mit Menschen. Und ich merke immer wieder, dass wenn Schwierigkeiten in menschlichem Dasein auftauchen, hat das mit Menschen zu tun. Selten mit einem selbst, mit Menschen. Es gibt diese Kräche. Und wenn ich sehe, wie das ist unter anderem wahrscheinlich auch, das müssen wir jetzt nicht besprechen, Inhalt des kurzen Buches, was ich gemalt und geschrieben habe, sehe, wohin sich die Welt entwickelt. Und besonders dann, wenn man einen Krieg erlebt hat und zwei Diktaturen erlebt hat. Völker sind nebenbei gesagt unterschiedlich. In der Demokratie sind Völker ganz anders als in Diktaturen.
Und Sie kennen beides.
Und ich kenne beides. Da halte ich wirklich gerne Distanz. Und ein Satz, der mich ein Leben begleitet hat und auch weiter begleiten wird, ist: Lieber ein Knick in der Karriere als im Rückgrat.
Wir haben schon über Ihre Kindheit ein wenig geredet in Ostpreußen. Dann waren Sie mit Kriegsbeginn in Prenzlau im Brandenburgischen, blieben dann auch, nachdem der Vater nicht zurückgekommen war mit der Mutter, dort, wuchsen also gewissermaßen in die DDR hinein. Jetzt war die DDR für Sie, denke ich, gar nicht wirklich schlecht. Also Sie waren ein sehr erfolgreicher Schauspieler dort. Sie sind mit allem ausgezeichnet worden an Ehren, Orden und Preisen, was man sich überhaupt vorstellen kann, war der beliebteste Schauspieler, überhaupt so eine Art Schauspieler-Ikone. Inwieweit haben Sie sich mit dem Gedanken, mit der Idee des Sozialismus anfreunden können?
Das hängt mit bestimmten Daten zusammen. Ich habe zwischendurch diese zwischen den Daten die DDR durchaus gemocht. Es hing mit der Arbeit zusammen, die ich machte am Theater, sowohl als im Film. Aber die Daten waren 1953, 17. Juni, da habe ich die DDR gehasst. 17. Juni, 1956 war Ungarn. Und ich glaube, Stalins Tod, weiß ich jetzt gar nicht, wann der war. Das brach auch noch mal auf, weil ein Regisseur von mir und Freund, Gustav von Wangenheim, ein glühender Verehrer von Stalin war, auch das Bild an der Wand hatte. Und ich hörte, dass viele Parteisekretäre in Russland, in Moskau, weinten, als Stalin gestorben ist. War, glaube ich, 56 oder 53. Dann kam 61 der Mauerbau. Das war eine Katastrophe für mich, wie ich empfand. Da habe ich die DDR wieder gehasst. Also ich will dazwischen, habe ich sie aber durchaus gemocht, weil es auch immer Situationen gab, wo ich dachte, es müsste doch ein Land geben, wo wenigstens die Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, verwirklicht
werden. Und Sie glaubten zwischendurch schon mal, dass das in der DDR.
Und es war auf dem Wege zum Teil immer wieder dahin. Dann wurden die Schrauben wieder angezogen, dann war es vorbei, dann wurden sie wieder geöffnet, dann war es wieder ein bisschen schöner. Also es ging sozusagen in der Wellenbewegung.
Sie haben ja Che Guevara, habe ich gelesen, und Fidel Castro selbst persönlich getroffen.
Ja,
haben die schon, haben Sie fasziniert? Und Ihre Ideen auch?
Mich hat das absolut fasziniert, wer heute in Kuba oder damals in Kuba war. Es waren Krankenhäuser, es waren Schulen für Behinderte errichtet worden. Und Che Guevara, der damals noch keine Legende war, ich bin verschiedenen Legenden im Leben begegnet, die es dann wurden, Indira Gandhi auch. Aber Che Guevara, erinnere ich mich, und Fidel, die mochten den Film Patronenhülsen, in dem ich den Franzosen Pierre spielte, sehr und kamen auf die Bühne und haben uns nach Miami, nicht nach Miami, sondern in irgendeine Villa eingeladen. Da war der Besitzer, irgendein Zuckerboss, nach Miami abgehauen und die Villa war frei. Und Fidel machte uns Abendbrot, indem er Konservenbüchsen öffnete und da waren Papierteller, die waren alle dort, also wie in Amerika. Und klatschte immer mit einem Löffel aus der Büchse irgendwas da auf die Teller und das aßen wir. Und Che Guevara und Raul Castro saßen auf einer Schaukel und schaukelten über den Pool, der zwei Pools, einer mit Meerwasser, einer mit Süßwasser, also der Luxus ging nicht mehr. Und ich erinnere mich, dass die Mädchen, die Schauspielerin, vom Fidel nicht so viel wollten, aber von Che Guevara. Wenn der seine Augen aufschlug und diese schönen schwarzen Augen, dann waren die doch sehr, sehr fasziniert.
Sie haben die DDR dann 1980 verlassen wollen oder müssen? Also Sie waren ja einer derjenigen, die das Manifest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976 unterschrieben haben. Wurde es danach unerträglich für Sie?
Ja, ich habe noch was anderes gemacht und das war der eigentliche Abschied der DDR. Ich habe eine Sendung gespielt oder eine Serie, die immer zu Weihnachten kam, hieß Das unsichtbare Visier. Und das war der...
Da haben Sie einen Stasi-Agenten gespielt, ne?
Ja, ich war aber der DDR-James Bond. Ah. Ich durfte machen, ich hatte den Nationalpreis bekommen und man ließ mir freie Hand. Und ich machte einen wirklichen Agenten draus. Interessanterweise, als schon lange, lange später, der Roger Moore hatte das gesehen. Und die haben sie natürlich sich immer informieren wollen. Und wir trafen uns mal zu einer bestimmten Zeit und er sah mich und machte so, mit, als ob ich sozusagen, sein Gegner wäre und ich machte auch so aus dem Visier. Also die beiden sozusagen Helden dieser Serien. Und diese Serie sagte ich nach dem 10. Teil ab, weil sie immer politischer wurde.
Ah, das war der Punkt.
Da war meine Ehe vorbei. Denn die wurde geliebt, besonders von der Stasi. Ich spielte der ja wirklich ein James Bond. Er war in Sachen Frieden unterwegs. Das fand ich alles aufregend. Und ich wollte die Figur spielen. Also nicht, dass wir uns missverstehen. Ich wurde nicht gezwungen, eine Stasi-Figur zu spielen.
Sie wollten sie nur nicht politisch verstanden wissen.
Ja, aber der Aufhänger war sehr interessant. Da spielt jemand eine Figur, die in Russland getötet wurde, die nicht mehr existiert. Und er muss all die Stationen überleben, die tote Figur, die es nicht mehr gibt, indem er behauptet, er sei die getötete Figur. Verstehen Sie? Also das ist ein dramaturgischer Aufhänger, die ungeheure Anstrengungen brauchte. Und das hat mich sehr gereizt.
Sie sind dann trotzdem 1980 in den Westen gegangen, wie man so schön sagt, haben dann später nach Mauerfall ihre eigene Stasi-Akte einsehen können und sind auf einen sehr tragischen Zusammenhang gestoßen. Ein sehr, sehr guter Freund hat offenbar sie bespitzelt. Haben Sie mit dem je darüber reden können?
Ich hätte keine Schwierigkeiten, das zu machen. Aber ich habe ihm mal übers Fernsehen gesagt, einen Satz, den ich jetzt mal wiederhole. Ich habe ihm gesagt, wenn in unserer wirklich engen Freundschaft eine Schweinerei anstand, dann ist es mir sehr viel lieber, dass du sie begangen hast.
Er hat nie reagiert.
Nein.
Und Sie haben aber auch nie gesagt,
und er
wer
war der
es
Sympathischste,
ist, ne?
Nach wie vor von allen. Wenn ich zurückdenke, denke ich immer wieder, ich dachte, nein, das wollte ich nun nicht. Also den ersten Schritt muss er tun, sollte er tun. Ich weiß nebenbei gesagt, ob er es war, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter als ich. Ob es den noch gibt, weiß ich ja gar nicht mehr.
Armin Müller-Stahl. Wir wiederholen ein Gespräch, das ich im Herbst letzten Jahres mit dem wunderbaren Künstler führen durfte. Anfang der 80er Jahre ist Armin Müller-Stahl aus der damaligen DDR in den Westen übersiedelt und Ende der 80er Jahre nach Mauerfall dann von der Bundesrepublik, vom Vereinigten Deutschland, bald daraufhin Vereinigten Deutschland in die USA. Trieb es Sie dahin oder zog es Sie dahin? Also wollten Sie weg aus Deutschland oder wollten Sie hin nach Amerika?
Ein bisschen war es auch, ich wollte weg aus Deutschland. Ich wollte von den Besserwissern, von den Moralaposteln, die es gab. Also mich wollte irgendein Journalist in die Nähe der Stasi bringen, weil ich irgendeinem Stasi-Offizier und auch der Frau von Honecker ein Autogramm gegeben hatte auf die Hand. Die sagte irgendwo, als beim Nationalpreis, glaube ich, war das. Und das schrieb der und wollte mich einfach in die Situation bringen, ich müsste mich verteidigen, was ich nicht wollte und auch nicht getan habe. Dann gab es auch einen Produzent, einen sehr bekannten westdeutschen Produzent, der mir, nachdem ich Lola gedreht hatte, sagte, ich kann aus dir einen
großen... Fassbender-Film, der sozusagen der Durchbruch für Sie im Westen war.
Ja, und der Produzent hieß Horst Wendland und er sagte, ich kann aus dir einen Star machen, aber ich kann dir auch so machen. Und da sagte ich ihm, das kannst du nicht. Davor hast du den Kopf nicht. Und das war der Grund, wo ich sage, ich packe meinen Koffer. Und jetzt kommt wieder der Satz, den ich sage, lieber ein Knick in der Karriere als im Rückgrat. Und ich bin mit knappen 60 Jahren, 58 war ich, ohne Englisch, nach Amerika gegangen und ich habe Karriere gemacht. Das ist das Verrückte. Ich habe dort 20 Filme gedreht und in 10 habe ich die absolute tragende Figur gespielt.
Das ist schon sehr mutig gewesen. Jetzt gibt es ja beide Sprüche, Herr Müller-Stahl. Aller Anfang ist schwer und allem Anfang wohnt ein Zauber inne von Hermann Hesse. Was hat denn für Sie gegolten? Also vielleicht auch beides? Zauberhafter, schwerer Anfang oder sowas in der Art?
Ja, das wusste ich, dass das nicht leicht wird ohne Englisch. Zunächst einmal kriegte ich ein Angebot. Kona war der Zauberer vom Sunset. Der Zauberer vom Sunset, so heißt das Buch. Ein berühmter Agent, der die europäischen Schauspieler und Regisseure wie Bergmann und Bassermann, ein berühmter Schauspieler aus Deutschland, rübergeholt hat. Und der wollte mich haben, weil er mich in einem Film gesehen hatte, ich glaube in Bittere Ernte. Und ich bin rübergegangen und sagte, wie ist das Englisch? Ich sagte, null.
Und dann, bisschen wenig in Amerika.
Es ist ein bisschen wenig. Und ich bin auch, wenn ich heute rückdenke, natürlich denke ich, das ist nicht nur eine Frage des Mutes, auch eine Frage von Klugheit und Dummheit. Also die Dummheit ist nicht weit entfernt. Ich hätte auch total ins Auge gehen können. Mein Grund war der Anfang ja in Amerika aufregend, weil ich gleich eine Riesenrolle da spielte in einer Serie Amerika, mit C geschrieben oder mit K, Amerika, Vierteiler. Nicht sehr erfolgreich, aber ich kriegte bombige Kritiken.
In welcher Sprache?
Englisch natürlich.
Oh, und wie haben Sie das gemacht? Sie konnten es doch gar nicht.
Ja, indem ich unter anderem lernte, was ich hin und wieder musste, auch in Avalon, Englisch mit dem entsprechenden Akzent zu lernen. Ich musste also dann sagen, thank you for your indulgence. You have been patient and cooperative in working. Ich musste also genau das Gegenteil machen von dem. Und da kam mir eher mein Akzent zugute, zu passe, den ich im starken Maße bis zum heutigen Tage habe. Aber ich will sagen, ich kann nicht sagen, ein Zauber. Ich war einfach interessiert. Und meine Lebensdevise, wenn man das so nennen darf, war sehr einfach. Ich sagte mir, jede Arbeit, die ich in meinem Leben mache, egal wo, will ich so gut machen, wie ich irgend kann. Punkt.
Sie leben heute zwischen zwei Heimaten, entweder in der Nähe von Los Angeles, in Pacific Palisades oder in Lübeck. Pacific Palisades ist zufällig, Fragezeichen, ja auch der Ort gewesen, an dem Thomas Mann gelebt hat. Hatte sie deswegen dahin gezogen oder war das wirklich der Genosse Zufall?
Nein, das hat mich überhaupt gar nicht deswegen hingezogen. San Remo 3, wo Thomas Mann wohnte, wurde mir erst später bekannt. Die Villa Aurora kannte ich schon. Der wesentliche Grund war, dass der Regisseur Percy Adlon, der hatte mich mal zum Abend oder uns mal, meine Frau und mich, zum Abendbrot eingeladen. Und der wohnte in Pacific Palisades und ich sagte, Mensch, ist das toll, wie du wohnst. Ich guckte also auf die Stadt, das Lichtermeer, sah dort bewegende Sterne am Himmel. Das waren Flugzeuge, die starteten oder landeten. Und der sagte mir, ich habe hier um die Ecke, guck sie doch mal an, da ist gerade ein Haus frei geworden, ob du das eventuell... Und ich habe mir gesagt, Ich habe verdient in Amerika, natürlich besser als in Deutschland, und habe das Haus gesehen. Da ist noch eine Menge zu machen. Und ich sagte mir, das Geld, was wir verdient haben hier, ist doch besser, als auf dem Konto zu lassen. Wir kaufen das hier. Und das haben wir gemacht, haben es wahnsinnig genossen, bis zum heutigen Tage dort zu sein. Thomas Mann habe ich erst später entdeckt. Wie gesagt, Villa Aurora, ja. Thomas Mann ist 10 Minuten von mir entfernt und Villa Aurora 3.
Leon Feuchtwangers Exilsitz, ja, war
wo
das.
Ich häufig war. Und auch Thomas Mann, also den Film Thomas Mann, wollte hier in Deutschland keiner machen. Weil er sagte, jeder hat die Bücher, aber keiner liest sie. Was sollen wir denn machen? Die wollten sonst was machen. Die konnten es nur machen, weil Brilleur einen Film über Klaus Mann gedreht hatte und damit Erfolg hatte. Oder noch einen anderen Film, der Erfolg hatte. Und der hat es dann durchgesetzt, dass Thomas Mann gedreht hat.
Mir war völlig klar, Herr Müller-Stahl, dass diese Sendezeit viel zu schnell für Ihr ganzes Leben zu Ende gehen würde. Aber ich muss am Ende doch noch schnell darauf zurückkommen, auf Ihre Malerei. Sie haben an irgendeiner Stelle gesagt, die Malerei hat zunehmend das Zepter übernommen, also hat zunehmend die anderen Künste verdrängt. Warum?
Einmal, weil ich glaubte, wie ich schon erwähnte, Malerei hat mich nie verlassen, das ganze Leben habe ich gezeichnet. Ich fand meine Zeichentagebücher und ich habe auch geschriebene Tagebücher ehrlicher als die geschriebenen, weil ich merkte, das Wort sucht immer nach Pointen, während sie beim Zeichnen nur festhalten. Sind ehrlicher, sind genauer auch in gewisser Weise. Und ich hatte mir immer vorgenommen, wenn ich mit der Schauspielerei an einem bestimmten Punkt, ich möchte bestimmen, wann ich mit was aufhöre. Ich bin jetzt nach Amerika gekommen, kriegte 3 Top-Angebote. Mit Denzel Washington einen Film zu machen, aber einen demenzkranken alten Mann, der zum Schluss ganz normal wird. Und auch, als um ein Bild ging, nebenbei gesagt. Und ich wollte nicht enden mit einer Vorstellung einem Demenzkranken. Habe ich keine Lust, sollte ein heiterer Film sein. Dann haben sie mir X-Files angeboten. X-Files, ein Film, den ich schon mal gespielt hatte. Dieselbe Rolle nochmal in einem großen Spielfilm. Und Netflix, 2-Personen-Stück, angeblich für mich sogar geschrieben. Wollte ich alles nicht. Warum? Weil ich mir gesagt habe, am Ende meines Lebens möchte ich die Freiheit zu machen, was ich will. Und das ist die Malerei. Ich will mich dann wirklich mit der Malerei beschäftigen. Und so ist es auch gekommen.
Armin Müller-Stahl bei Deutschlandfunk Kultur. Wir haben dieses Gespräch aus dem vergangenen Jahr wiederholt.